Ja, guten Morgen zusammen. Vielen Dank für die Einladung hier nach Augsburg und dass die Jugendlichen von hier alles so super vorbereitet haben. Man fühlt sich wirklich sehr willkommen hier. Alles mit viel Liebe gestaltet und organisiert. Ja, wenn ihr mich freischaltet hier auf die Leinwand, dann haben wir das Thema unseres Jugendtages. Bild Gottes, Gottesbild. Dann habe ich den Untertitel Der Urheber des Lebens und sein Leben. Ja, ich soll ein paar Sätze zu meiner Person sagen. Einige von der Jugend in Augsburg habe ich kennengelernt bei einem Baueinsatz über Ostern in Portugal. Also letztes Jahr kannte ich hier ein paar aus Schmalkalden, die da zur Konferenz, zu den Jugendtagen kommen. Ansonsten noch keinen und jetzt kenne ich schon eine ganze Menge. Aber die meisten von euch kenne ich noch nicht. Ja, ich habe bis Anfang Mai als Biologe gearbeitet in der Pharmaforschung. Wir haben also nach neuen Wirkstoffen gesucht, uns damit den modernen Erkenntnissen in der Biologie beschäftigt. Und das war eine Idee, dieses Thema Bild Gottes und Gottesbild darauf anzuwenden, auf Fragen, die sich in unserer Zeit erst stellen, also bioethische Fragen. Das sind so Bilder, die das ein bisschen verdeutlichen sollen. Und ich würde das gerne so aufbauen, dass wir jetzt eine kleine Einleitung haben, eben zu Bild Gottes, Gottesbild. Und dann würde ich mal einen Organismus einfach im Detail vorstellen. Das halte ich für sinnvoller, als jetzt so einen Streifzug zu machen. Könnte man auch, quer durch die Schöpfung, gibt so viele faszinierende Tiere und Pflanzen. Aber das am Ende, dann hat man nur so einen allgemeinen Eindruck. Und wenn man sich einen mal im Detail anguckt, dann hat man vielleicht, naja, ein Schöpfungswerk mal sehr nah kennengelernt und daran gesehen, was Gott da alles so hineinpackt. Und das ist einfach genial. Da erscheint uns Gott in seiner Größe und Genialität. Und dann im zweiten Vortrag würde ich gerne mit euch einfach eine Reise machen, wie sich Leben uns heute darstellt. Denn wenn wir über den Umgang mit Leben sprechen, dann wäre es ganz gut, sich klarzumachen, wie nehmen wir denn Leben in der Wissenschaft wahr heute und wie nehmen wir es von der Bibel her wahr? Und wie kommen wir dann zu Antworten? Das wäre dann der letzte Teil, wo es wirklich um diese Fragen geht. Was ist mit Umgang mit Leben, mit Gentechnik, mit Klonen, mit Abtreibung, mit Intensivmedizin, mit Organspende, mit Gender, Geschlechtervielfalt, diese ganzen Themen, die heute als bioethische Fragestellungen diskutiert werden. Was haben wir da von der Bibel für eine Grundlage, die zu beurteilen? Genau. Also, wenn es ums Bild Gottes geht, da haben wir es ja als gläubige Christen einfach, denn wir kennen das Bild Gottes. Der Herr Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wo steht das? Der Herr Jesus, Kolosser, schlagen wir es mal auf. Kolosser 1, ganz wichtiger Vers zum Gottesbild. In Kolosser 1, Vers 15 steht von dem Herrn Jesus, dass er das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Und dann wird das später noch getoppt. In Kapitel 2 heißt es in Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes oder der Gottheit leibhaftig. Das heißt, es gibt von Gott nichts zu sehen außer den Herrn Jesus. Alles, was Gott zeigen kann, was Menschen erkennen können, das zeigt er in dem Herrn Jesus, der Mensch geworden ist und den wir als Mensch studieren können, so wie ihn die Bibel uns berichtet. Ja, und wenn wir uns jetzt mit der Frage auseinandersetzen, wie ist Gott, wer ist Gott? Wir haben gerade dieses wunderschöne Lied gesungen, ich habe mir das hier geknickt. Eines Tages hörte ich, also mir kriege ich immer Gänsehaut bei dem Lied und ich könnte da so loshören, ich finde das so stark. Diese Bilder von der Liebe Gottes. Ja, wenn wir jetzt eine Stunde Zeit hätten, darüber zu sprechen, wie Gott ist, müssten wir eigentlich 55 Minuten darüber sprechen, wie Gott uns liebt. Denn das ist das Tiefste und Wesentlichste und Wichtigste. Und na, hier steht, eines Tages hörte ich, dass Jesus lebt und dass er für mich starb und auferstand. Und ich hoffe, dass das hier alle gehört haben und glauben und angenommen haben. Und dann haben wir da eine Basis, über den Herrn Jesus nachzudenken, dass wir ihn als unseren persönlichen Erlöser kennen. Und natürlich macht das viel mehr aus als die Seite, die wir jetzt betrachten wollen, wo es um seine Schöpfermacht geht, um Macht, Allmacht, Allwissenheit, Vorkenntnis, Genialität. Das sind alles Eigenschaften Gottes, über die wir jetzt sprechen wollen, aber die machen natürlich nur einen kleinen Teil dessen aus, was für uns wesentlich und wichtig ist. Trotzdem ist das heute Thema und es ist auch wichtig, es hilft uns eben, über Schöpfung nachzudenken und diese Fragen zu beantworten. Der Jesus ist der Urheber des Lebens. Und der Untertitel Sein Leben, das heißt nicht das Leben des Herrn Jesus, sondern Leben gehört ihm. Auch dein und mein Leben gehört dem Herrn Jesus. Leben kommt von ihm und Leben gehört ihm. Und wenn wir mit Leben umgehen, dann ist das so das Paradigma, die Prämisse. Dann steht das allen voran. Wir entscheiden nicht über unser Leben, auch nicht über das Leben anderer Menschen, sondern grundsätzlich gehört das Leben Gott. Und wenn wir da uns weit vorwagen und eingreifen und Leben beenden oder bei der Erzeugung von Leben mit einwirken, dann müssen wir uns dessen bewusst sein, dass wir damit etwas zu tun haben, wo Gott gesagt hat, das Leben, ich bin der Urheber, es kommt von mir. Es ist sein Leben. Ja, warum ist es ganz praktisch nötig, sich mit dem Bild Gottes zu beschäftigen, wer Gott ist? Weil wir nach der Bibel in sein Bild verwandelt werden sollen. Wir sollen ihm ähnlicher werden, dem Herrn Jesus ähnlicher werden. Das ist das Ziel, was Gott hat, als er uns zu sich gezogen hat, als wir uns bekehrt haben. Da wollte er, dass wir einen Prozess beginnen, der dauert unser Leben lang und kommt dann am Ende auf einem Mal zum Abschluss bei der Entrückung oder wenn der Herr uns zu sich holt. Dann werden wir ihm gleichgestaltet, egal wie weit wir da vorher gekommen sind. Wir werden alle am Ziel das Ziel erreichen, was Gott mit uns hatte. Aber Gott freut sich darüber, wenn wir jetzt schon dabei sind, zu fragen, wie kann ich in meinem Leben dem Herrn Jesus ähnlicher werden? Ja, wie gesagt, es gibt viele Bibelstellen, die man dazu jetzt aufschlagen könnte, warum das ganz klar ist in der Bibel, dass nur der Herr Jesus sichtbar etwas von Gott zeigt. Gott ist ein Geist, sagt der Herr Jesus selbst. Und Gott kann sich natürlich darstellen. Der Heilige Geist kann sich, wenn er möchte, darstellen. In Gestalt einer Taube zum Beispiel haben wir das in der Bibel, dass der Heilige Geist sich sichtbar macht, damit man sieht, da passiert irgendwas. Denn der Heilige Geist als Geist ist nicht sichtbar. Und es gibt eine einzige Szene in der Bibel, wo der Prophet Daniel was sieht im Himmel, wo Gott, der Vater, mal erscheint, sich zeigt als ein Mann und dass der Jesus zu ihm gebracht wird, dass da zwei Personen zu sehen sind. Aber eigentlich ist Gott der Vater nicht das, was wir sehen sollen, sondern er möchte alles, dass wir den Herrn Jesus anschauen, weil alles, was zu sehen ist, an ihm zu sehen ist. Als der Philippus mal sagt, Herr, zeige uns den Vater, da sagt der Jesus, du hast nichts verstanden. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Es gibt von Gott sonst nichts zu sehen. Und wenn wir in der Ewigkeit bei Gott sind, dann werden wir da auch den Herrn Jesus sehen und nicht irgendwie noch eine andere Person, wie man das oft gemalt sieht, einen alten Mann oder so, der Vater ist, sondern Gott stellt sich da in dem Herrn Jesus. Die ganze Fülle Gottes wohnt in ihm leibhaftig. Das heißt, da wo was erkennbar wird, greifbar wird, das heißt leibhaftig, das ist der Herr Jesus. Er ist Gott und alles, was Gott uns zeigen kann, zeigt er uns in ihm. Das Bild Gottes. Hier sind die Stellen, wo die Bibel uns sagt, dass wir verwandelt werden sollen, ihm ähnlich werden sollen. Wir haben halt mit der Bekehrung den alten Menschen ausgezogen, das ist ein Unterschied, nicht die alte Natur, die sündige Natur, das Fleisch, wie die Bibel das nennt, das haben wir noch, aber der alte Mensch, der ist tot, der ist mitgekreuzigt, den gibt es nicht mehr, den haben wir ausgezogen und jetzt soll da was Neues sein, ein neuer Mensch, den wir anziehen. Anziehen heißt oben drüber, den sieht man von außen, das was wir anziehen, das was darunter ist, siehst du nicht, wenn du gut angezogen bist, also das ist das, was sichtbar werden soll, der neue Mensch. Und der soll ständig sich weiter verändern, erneuert werden zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Das ist Gott. Gott hat uns geschaffen, ursprünglich ohne Sünde, den ersten Menschen, Adam. Und wir sollen jetzt zurückverwandelt werden, aber nicht nur wie der Adam, sondern sogar wie der zweite Adam, wie der Herr Jesus. So sollen wir erscheinen. Also die er zuvor erwählt hat, das sind alle Gläubigen, zuvor erkannt und erwählt, die hat er dazu bestimmt, dem Bild seines Sohnes, das ist der Jesus, gleichförmig zu sein. Und dann der letzte Vers, wir alle, wenn wir den Herrn Jesus anschauen, seine Herrlichkeit, das verändert uns, dann merken wir auf einmal, wie weit wir davon weg sind und wie anders er ist. Und dann werden wir dadurch, dass wir ihn anschauen, darüber nachdenken, dem nacheifern, verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das sind mal drei Stellen, die zeigen, dass Bild Gottes, das ist eigentlich ein ganz entscheidendes Thema für jeden Gläubigen, denn das hilft uns zu erkennen, wie muss ich mich verändern. Ja, wer ist der Herr Jesus? Wie nehmen wir ihn wahr? Jeder hat ja irgendwie eine Vorstellung. Wenn ich dem Herrn begegnen würde als Mensch, würde ich ihn sofort erkennen. Wie wäre er dann? Ich hatte einen Onkel, der hatte so eine ganz liebe Erzählerstimme, hat noch, der lebt noch, also ich hatte. Ich habe als Kind immer gedacht, so wäre der Herr Jesus wahrscheinlich, also mit so einem dunklen Bart und so ganz liebevoll immer total lieb, ja, und sehr geduldig und so. Oder wenn ihr charismatische Leute kennt, die so eine Ausstrahlung haben oder direkt denkt, so würde ich mir den Herrn vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Live-Konzert von Manfred Siebald erlebt habt, der hat immer so eine total herzliche, verbindliche Art und sagt dabei aber auch, sehr pointiert, berührt so wunde Punkte, stellt uns so ein bisschen bloß, ja, wo wir total alle rumeiern und Schwächen haben und macht das in einer ganz manchmal ironischen, netten Art. Denkt man, so wird der Herr vielleicht auch die Sachen ansprechen. Nie so direkt, pff, ihr müsst aber und plump, sondern so, dass er uns herausfordert. Und so ähnlich hat jeder wahrscheinlich eine Vorstellung, wie wird der Herr uns ansprechen? Wie wäre der Herr Jesus, wenn er als Mensch wäre? Und ich meine, wir haben ja in der Bibel sehr viele Geschichten, wo wir den Jesus in Begegnung von Menschen sehen. An eine habe ich hier gedacht, haben wir in der Osterfreizeit auch drüber gesprochen, ja, finde ich eine ganz coole Sache zum Bild Gottes, als sie ihn in eine Falle locken. Hier ist die Bibelstelle angegeben aus Lukas, das steht auch in Matthäus und Markus, wo die Pharisäer zusammen mit den Herodianern dem Herrn eine Falle stellen. Die Herodianer waren ja die, die zu den Römern hielten, die also darauf achteten, dass alles, was in Judäa passierte damals, obrigkeitskonform war, keiner was gegen die Römer sagte, sonst wurde er direkt abgeführt. Und die Pharisäer waren die religiösen Führer, die darauf achteten, dass keiner was sagte, was gegen das Volk Gottes, gegen Gott ist und so weiter. Und die haben jetzt den Herrn zu sich, sind zum Herrn gekommen mit einer großen Volksmenge und haben gesagt, so, wir haben eine Frage. Und dann lange Einleitung, du bist ja ein ganz ehrlicher, du sagst ja immer, was richtig ist. Du achtest ja gar nicht darauf, wer fragt, sondern gibst immer die richtige Antwort. Jetzt sag uns doch mal, sollen wir dem Kaiser in Rom eigentlich Steuern zahlen oder nicht? Und dann haben sie gedacht, da gibt es gar keine richtige Antwort. Wenn der sagt, nein, wir sind doch Volk Gottes, freie Juden in unserem eigenen Land, wir müssen doch nicht nach Rom Steuern zahlen, das würden die Pharisäer gerne hören. Dann würden die Herodianer direkt sagen, komm, mitkommen, Aufrührer, Rebell. Und wenn der Herr sagen würde, natürlich müsst ihr dem Kaiser Steuern geben, wir sind doch hier unter Besatzung. Und dann würden die Pharisäer sagen, das soll der Messias sein, der befreit euch doch nicht, der hält ihr zu den Besatzern. Und egal, was der Herr sagen würde, sie hätten ihn dann in der Falle. Und das zu sehen in der Begebenheit, dass der Herr total anders ist, ganz anders als wir erwarten, und das merken auch die Leute, die ihn da befragen, die sind am Ende alle sprachlos. Er antwortet auf so einem ganz anderen Level, ja. Geht gar nicht ein auf diese juristische Frage, ist das richtig, Steuern zu zahlen oder nicht? Also rein juristisch war die ja beantwortet, die Römer waren die Macht, die die Gesetze macht und da musste man Steuern zahlen, da gab es gar keine Diskussion. Man könnte das dann erweitern als ethische Frage, ist es richtig, Steuern zu bezahlen? Denn nicht alles, was gesetzlich geregelt ist, ist richtig so. Aber der Herr, der geht noch eine Ebene weiter und hebt das Ganze auf eine moralische Frage. Worum geht es eigentlich? Er entlarvt sie als Heuchler und sagt dann, bringt mir doch mal so eine Steuermünze. Und die reichen ihm den Denar und dann zeigt er ihnen den. Hier sieht man, aus der Zeit gibt es noch sehr viele Denare. Das hier ist einer mit dem Augustus. Es gibt ganz viele auch mit Tiberius, die auch da schon im Umlauf waren. Hat man überall gefunden. Dabei wissen wir heute genau, wie der aussah. Der hatte so eine Inschrift. Man kann das erkennen da am Rand, ja. Nicht so gut lesbar. Cäsar Augustus, Divi F, Pater Patrial, das F ist eine Abkürzung, übersetzt heißt das Kaiser Augustus, Sohn des Göttlichen, Vater des Vaterlandes. Und wenn der Jesus so drauf gewesen wäre wie du und ich, dann hätte er jetzt mal eine Frage an die anderen stellen können, hätte die Pharisäer mal fragen können, sag mal, was meint ihr, der Augustus, darf der sich Sohn des Göttlichen nennen? Findet ihr das okay? Ist das auch eure Meinung? Ist der Sohn des Göttlichen? Oh, dann hätten die da gestanden und ja, was sagen wir denn jetzt? Die Volksmengen gucken zu und wir können als Pharisäer unmöglich sagen, na klar, der Kaiser ist Sohn des Göttlichen. Das ist Blasphemie, ja. Es gibt nur einen Gott und der Kaiser ist anmaßend. Und Vater des Vaterlandes, ja. Ihr Patrioten, seht ihr das auch so? Ist der Vater hier eures Vaterlandes? Die auch sagen müssen, niemals. Der ist ein Besatzer. Aber der Herr, der geht gar nicht auf so eine Ebene ein, dass er die entblößt, denn das wäre genauso einfach, die gegeneinander auszuspielen. Ja? Der Herr war so allwissend und intelligent, kannte die Schwachpunkte, er hätte die Leute dazu bringen können, dass sie übereinander herfallen. Aber das macht er gar nicht, sondern er sagt nur, wessen Bild ist denn das? Das ist das Bild des Kaisers. Okay, dieser Denar, der trägt das Bild des Kaisers, den hat er in Rom prägen lassen, also gehört er doch offensichtlich dem Kaiser. Wir können zwar damit zahlen und so, aber gebt doch dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und gebt Gott, was Gottes ist. Und das war jetzt eine kleine Knobelaufgabe für alle. Wenn der Denar das Bild des Kaisers trägt und dem Kaiser gegeben werden soll, wer trägt denn das Bild Gottes? Und es ist offensichtlich, dass der Herr darauf anspielt, ihr alle seid geschaffen im Bild Gottes. Jeder von euch trägt das Bild Gottes. Ihr seid Geschöpfe im Bild Gottes, ihr gehört Gott. Dann versucht doch nicht den, der wirklich nicht nur Sohn des Göttlichen, sondern der Sohn Gottes ist, der vor euch steht, in eine Falle zu locken, sondern gebt euer Leben Gott, erkennt, was Gott tut. Und alle merken, dass die Antwort ziemlich genial ist und sagen dann nichts mehr, gehen still auseinander. Der Herr schickt sie weg mit der Frage, gebt Gott, was Gottes ist. Prüft euch mal, ob ihr euer Leben wirklich Gott geben wollt. Wenn ihr das wollt, dann würdet ihr erkennen, wen Gott gesandt hat. Dann würdet ihr nicht den Sohn Gottes in eine Falle locken. Naja, und diese Herangehensweise, wie Gott, wie der Jesus als Gott und Mensch Fragen beantwortet, dass er eben nicht nur fragt, was ist juristisch richtig, was ist ethisch geboten, sondern moralisch, was ist gut, was ist böse, was erwartet Gott. Und bei diesen Fragen, die wir später haben, die bioethischen Fragen, da geht es auch darum, juristisch ist alles geregelt, haben wir Gesetze, die sagen ganz klar, Abtreibung zum Beispiel ist illegal, ist ungesetzlich, aber gleichzeitig ist klar in der Ausführungsbestimmung, es wird nicht strafrechtlich verfolgt, also dadurch bleibt es doch bei dir dann hängen, du kannst das machen, es ist zwar gesetzlich nicht erlaubt, aber es wird auch nicht verfolgt, dadurch bleibt das Ganze schwammig und ja, dann die ethische Frage, was soll man tun, da gibt es dann viele Grenzfälle, wo man sagt, naja, mit der Behinderung willst du das dem Kind zumuten und so, wo das Ganze von allen Seiten so in Frage gestellt wird, dass hinterher gar nicht mehr weiß, was ist denn jetzt besser? Und dann gibt es die moralische Seite, wo Gott einfach sagt, das Leben, das habe ich geschaffen und diese Frage stellt sich dir gar nicht. Fragen über das Leben eines anderen zu entscheiden, die brauchst du dir gar nicht zu stellen. Es ist böse, schon so zu fragen. Und naja, da haben wir diese verschiedenen Ebenen, ja, juristisch, das ist die Seite, die die Wissenschaft oft beantworten kann, die einfach, ja, faktisch ist und dann ethisch, da ist irgendwie allen klar, dass das mehr ist als Wissenschaft. Wenn du so eine Ethikkommission hast, da sitzen immer auch irgendwelche katholischen Geistlichen drin und evangelischen Geistlichen, das ist nur, naja, Quotenformel, muss da jeder vertreten sein, der irgendwie einen Anspruch hat, weltanschaulich was beizutragen. Und dann müssen die sich einigen über ethische Fragen und Wissenschaftler beraten die, aber am Ende müssen die dann entscheiden, weil irgendwie jedem heute noch klar ist, Ethik ist nicht eine rein naturwissenschaftliche Sache, da ist irgendwie mehr, auch wenn das nicht so greifbar ist. Und moralisch ist aber dann eine Sache, wenn einer anfängt, den Moralschlumpf da zu spielen, der wird sofort ausgebuht, weil da gesagt wird, wer kann sich denn über andere erheben und sagen, was gut und was böse ist. Dafür braucht man schon irgendwie ein Fundament und das haben wir in der Bibel, das sagt Gott und das ist nicht hinterfragbar. Da müssen wir einfach annehmen, was Gott uns mitteilt. Noch diesen Vers hier, den halte ich für ganz wichtig bei diesen Themen. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Es geht bei solchen Fragen um Dinge, wo wir nicht auf andere Menschen herabsehen dürfen und sagen, hier, die verstehen das nicht, dass das verkehrt ist, sondern das sind Sachen, die kann man nur beurteilen, wenn man den Geist Gottes hat. Mit der Bekehrung bekommen wir den Heiligen Geist als etwas, was in uns bleibt und in uns wohnt und uns hilft, ganz anders Dinge zu sehen und zu entscheiden. Und wer sich nicht bekehrt hat, der urteilt halt anders, nach ganz anderen Kriterien. Darum ist das oft nicht übereinander zu bringen, wenn man mit Leuten spricht, die nicht errettet sind, die sich nicht bekehrt haben, die nicht die gleiche Voraussetzung haben, dann ist natürlich, dass die Dinge auch anders beurteilen und die wird man auch nicht überzeugen können, weil das oft nicht Vernunftsgründe sind, sondern geistliche Argumente. Also das müssen wir mal so vor Augen haben, dass das verschiedene Ebenen sind und darüber nicht erstaunt sein, Mensch, warum versteht er das denn nicht? Das ist doch so klar. Ist oft gar nicht, ja, sondern kommt uns nur so vor, weil Gott uns da diese andere Möglichkeit eröffnet, Dinge geistlich zu beurteilen. Das kommt von Gott. So, und jetzt möchte ich euch hier meinen Freund Pepe vorstellen. Also wie gesagt, die Herangehensweise, dass statt jetzt so überall in der Schöpfung rumzugucken, was gibt es alles an tollen und genialen Sachen, dass wir einfach uns einen hier mal gezielt angucken, mehr sein als Schleim, ist die Unterschrift. Und ja, ich halte den als Haustier, ich habe den also zu Hause, ich wollte ihn eigentlich mitbringen, habe ihn dann doch stehen lassen, ich habe aber ein Bild davon, wie das aussieht. Den habe ich also selber ausführlich studiert, darum kann ich darüber sprechen. Ist allerdings kein Tier, auch wenn ich jetzt sage Haustier, ist auch keine Pflanze, auch kein Pilz, auch kein Bakterium, auch kein Virus und doch ein Lebewesen. Also schon was sehr Spannendes, lässt sich in diese Kategorien nicht einsortieren. Das ist eben Pepe. Ja, wie ich darauf kam, das war die Idee, wenn ihr solche klassischen Stammbaumvorstellungen seht, die sehen heute noch ähnlich aus, die beginnen alle mit dem, wo man gedacht hat, das ist der primitivste Vorläufer der Tiere, ja, der ist so ein, gerade auf der Grenze, nicht mehr Pflanze, sondern schon Tier, also er bewegt sich, man hat gesagt, so, das ist ein Kennzeichen von Tieren, auch Quatsch, es gibt auch Pflanzen, die sich bewegen, die sogar aktiv rumlaufen und also ist gar nicht so eindeutig diese Grenze, aber man hat einfach mal gesagt, wenn da was sich bewegt, dann ist es schon nicht mehr nur Pflanze, dann ist es ein Tier und wenn es nicht grün ist, dann ist es auch nicht mehr Pflanze, dann sagen wir, das ist das einfachste Tier und das sind die Amöben zum Beispiel. Ja? Also Bakterien konnte man noch gar nicht einordnen zu der frühen Zeit, da war man sich gar nicht sicher, ob das wirklich lebt oder ob das nur rumwimmelt, wie Staub auch unter dem Mikroskop rumwimmelt, ja. Mehr konnte man auch nicht erkennen davon, aber Amöben, da kann man, die kann man beobachten unter dem Mikroskop, die fließen also und da ist man sich sicher, das sind ganz klar Lebewesen, aber die primitivsten eben. Ne? Und da ist die Frage, ob Amöben wirklich primitiv sind. Und ich habe gedacht, man kann da genial dran zeigen, an dieser Lebensform, dass das eigentlich die, wenn man auf Ebene der Zellen bleibt, die allergenialsten Zellen sind, die komplexesten. Der Philosoph Bertrand Russell, der hat das mal so formuliert, ein Prozess, der von der Amöbe zum Menschen geführt hat, schien den Philosophen augenscheinlich Fortschritt zu bedeuten. Aber ob die Amöbe dieser Auffassung zustimmen würde, ist nicht bekannt. Also, sagt, diese Amöben sind sowas von eigenständig, die brauchen gar keinen Fortschritt, die sind eigentlich optimiert für ihre Lebensweise und haben alles, was sie brauchen. Im Englischen ist das ganz oft das Schlagwort, from the Amoebe to Goethe, also von der Amöbe zu Goethe, auf Deutsch klingt das nicht so schön gereimt, aber so das Einfachste bis hin zum Komplexesten, wenn wir Goethe mal so stehen lassen wollen, als Krone der Evolution oder so. Also mit den Amöben fangen die Stammbäume an. Und da habe ich gedacht, welche Amöbe eignet sich, eben um das daran mal zu, muss ich irgendeinen dann raussuchen. Ne? Und da bin ich auf Pepe gestoßen. Hier haben wir mal so eine Amöbe. Also da ist wirklich nicht so viel dran zu erkennen. Das ist unter dem Mikroskop nur ein großer Schleimtropfen. Die gehören ins Reich der Protista. Das bedeutet Erstlinge. Da kann man schon dran erkennen, dass das so evolutiv gesehen das Früheste sein soll, was da geflossen ist. Ja, man könnte natürlich was über Killeramöben ausarbeiten. Da gibt es ganz furchtbare Sachen. Das hat so einen Gruselfaktor, ja. Gehirnfressende Killeramöben, mit denen man sich beim Baden infizieren kann. Gibt es jedes Jahr einige Todesfälle, wo Leute beim Baden irgendwie Wasser in die Augen oder in den Mund bekommen und da sind dann solche Amöben drin und die arbeiten sich vor und füllen das Gehirn aus und das ist, da kann man nichts machen von außen. Ist man zum Tode verurteilt, wenn man sich so einen einfängt, aber das ist ein bisschen reißerisch. Ne? Die Killeramöben, es gibt auch nur ganz wenige, die gefährlich sind, die meisten sind ganz friedlich und für den Menschen ohne jede Gefahr. Na, es gibt Amöben mit Schalen, das wäre auch was Besonderes, aber die meisten sind wie die hier nackt, ohne Schale. Also das ist eine relativ typische Amöbe, aber dann bin ich auf eine gestoßen, die eben mir ganz besonders erschien. Ja, wie komme ich jetzt darauf? Also Physarum polycephalum, um das aufzulösen, PP, das ist Pepe, das ist dieser Organismus, mit dem ich mich beschäftige. Wir fangen mal mit dem Amöbenstadium ein, aber ihr werdet sehen, da steckt viel mehr hinter als Amöbenleben. Gut, aber warum ist das jetzt allen anderen Zellen überlegen? Ich meine, unser Körper ist ja eine sehr komplexe Geschichte. Wir sind komplexe Organismen. Wir bestehen aus 210 verschiedenen Zelltypen. Aber wenn man eben auf Ebene der Zellen uns mit der Amöbe vergleicht, dann ist jede einzelne unserer Zellen viel weniger leistungsfähig als diese Amöbe, die ja alles in sich vereint, ja, die alles, was ein Organismus leisten muss, in einer Zelle macht, was wir auf 210 verschiedene Typen von Zellen verteilen. Und wenn ihr euch anguckt, wie unsere Zellen aussehen, die sind ja total verschieden hier. Das sind also ein paar verschiedene Zellen. Da habt ihr also so eine Hautzelle da unten, die bilden so ein Epithelgewebe, die dicht an dicht liegen. Da habt ihr da oben so ein Neuron mit seinen vielen Ausläufern, eine Gehirnzelle und eine Leberzelle. Ja, das hier ist eine Fettzelle. Ihr seht, die hat ganz viel Platz. Das sind so die, die uns am meisten ärgern, ja, die Fettzellen, die warten immer darauf, wenn wir mal einen Überschuss haben an Energie und dann sagen direkt her damit, das lagern wir ein für schlechte Zeiten. Und wenn du da mal wieder dran willst, dann sagen die, nee, schlechte Zeiten, geh ans Buffet, Junge, wenn du Hunger hast. Wir halten alles fest und die können sich, wer weiß, wie dehnen. Also die Anzahl der Fettzellen, die bleibt konstant. Wir haben die abgeburt, die teilen sich nicht mehr, aber die können sich unglaublich ausdehnen und einlagern. Das ist halt die Fettzelle, die ist ganz knuffig. Ja, sowas wie die Hautzelle hier. Ich habe die mal als Stofftierchen. Dann wirken die etwas persönlicher. Hier das Rote. Ja, genau. Die Hautzelle, ja. Und sowas wäre so eine Muskelzelle, die sich kontrahieren kann, die richtig Arbeit leistet. Aber die meisten leisten gar nichts. Ja? Eine Fettzelle, die lagert nur ein und gibt kaum wieder her. Eine Hautzelle, die hat einfach nur die Aufgabe, da zu sein, den Körper zu schützen und ab und zu nachzuwachsen. Und erstaunlicherweise, der bekommt das Diplom hier, als ob der intelligenteste oder leistungsfähigste wäre, der Neuron da oben. Dabei können die am allerwenigsten. Also Neuronen mal jetzt wirklich wissenschaftlich betrachtet, sind nichts anderes als Schalter. Ja? Die addieren einkommende Impulse und wenn sie die richtige Summe haben, schießen sie irgendwo einen Blitz weiter. Die blitzen also, wenn die Ladung stimmt, aber blitzgescheit, da kann trotzdem keine Rede von sein. Das einzelne Neuron hat gar keine Information. Ja? Das ist in einem großen Netzwerk, wo so viele verschaltet sind, dass die einzelne Zelle praktisch keine Kenntnis hat von dem, was außenrum passiert und was die Information bedeutet, die sie da weiterfunkt. Also keine dieser Zellen hat irgendwie sowas wie eine Außenwahrnehmung, eine räumliche Vorstellung oder sowas, sondern ja, selbst das, womit wir denken, wo die Gehirnprozesse mit stattfinden, ist einfach nur ein simpler elektrischer Schalter. Das Einzige, was dem so nahe käme, was wir jetzt mit einer Amöbe haben, das sind hier die Makrophagen. Die großen Fresser, die sind also tatsächlich sowas wie autonom. Die wandern ständig durch unseren Körper, die können auch aus der Blutbahn raus, sich ins Gewebe quetschen und dann da rumpatrouillieren und nach Bakterien und Eindringlingen suchen. Also die arbeiten ähnlich autonom. Wir sind eine Amöbe, haben also eine eigene Steuerzentrale, die ihren Weg programmiert, richten sich nach, wenn du eine Entzündung hast zum Beispiel, da werden dann Faktoren ausgeschüttet. Die leiten alle Makrophagen dahin, dass sie merken, oh, da riecht es nach Entzündung und dann kommen die an und versammeln sich da und fallen über das her, was da Ursache für die Entzündung ist und verspeisen das und so. Also wenn es irgendwen gibt, der was drauf hat, der so halbautonom ist, dann wäre es der. Aber selbst so eine Makrophage ist nur innerhalb unseres Körpers lebensfähig. Das heißt, wir haben die bei Bayer auch schon mal isoliert und damit Versuche gemacht unter ganz strikten Kulturbedingungen, also 37 Grad und die Nährlösung muss genau stimmen, das, was die brauchen, ähnlich wie das Blut. Da kann man die auch außerhalb halten. Aber sobald man ein bisschen davon abweicht, gehen die kaputt. Ja, die sind jetzt nicht irgendwie umwelthart, dass die auf Reise gehen könnten und ausbrechen könnten, sondern das sind Sensibelchen. Dagegen so eine Amöbe, die kommt in fast allen Lebensräumen klar und die fließt halt so her. Und wenn man die genau beobachtet, merkt man, die fließt nicht einfach zufällig, sondern da ist ein System dahinter. Die wird gesteuert, da gibt es Chemotaxis, also Rezeptoren, die da zeigen, wo es Futter gibt, wie Nasen, ja, Chemorezeptoren, Druckrezeptoren, die zeigen, wenn irgendwie ein Medium strömt oder die eine Wassertiefe ermitteln können. Dann gibt es Fotorezeptoren, die Pepe zum Beispiel, der sucht das Dunkle, der ist immer weg vom Licht. Dann gibt es andere, die lagern kleine Algen ein für Photosynthese. Die müssen natürlich hin zum Licht, sonst können die Algen nicht arbeiten. Und so hat jeder so das, was er braucht, wo er weiß, wo er hingehört. Und da strebt er hin. Und dann, wenn jetzt gar nichts da ist, wenn man also einfach einen Objektträger mit Wasser hat, wo nichts zu holen ist und nichts zu riechen ist, dann kriecht er auch nicht zufällig, sondern macht Bewegungen und hinterlässt dabei so eine Spur. Und wenn der auf seine eigene Spur stößt, dann weiß der, hier war ich schon mal und biegt anders ab, sodass er den ganzen Objektträger abarbeitet. Ja? Das ist ja alles andere als Zufall. Zufall wird er immer wieder die gleiche Spur kreuzen und käme nicht besonders weit. Aber sobald da so eine kleine Steuereinheit ist, die merkt, Moment, hier bist du gewesen, jetzt guckst du mal da, und dann weiß der am Ende, hier gibt es wirklich nichts zu holen, der ganze Objektträger, da ist nur Wasser, und dann ist er ruhig. Ne? Sobald er alles abgegrast hat, abgesucht hat, dann geht er in so einen Ruhemodus. Also schon fast intelligentes Verhalten, würde man sagen. Wenn man den so beobachtet, und das Ganze kann man ja heute mit einer Videokamera ganz leicht Computerprogrammen nachvollziehen, die Wege dann berechnet, sieht man, das ist optimiert. Ja? Da ist richtig Intelligenz dahinter, wobei die Amöbe natürlich, sind wir uns alle einig, da spricht man nicht von Intelligenz irgendwie. Aber da kommen wir dann gleich zu, was ist überhaupt Intelligenz? Wo machen wir das dann fest? Ja? Wenn das ein Mensch wäre, würden wir sagen, der verhält sich aber sehr systematisch, wie der da alles gerade erkundet hat oder so. Ja? Ist also einiges hineinprogrammiert in diese kleine Amöbe. Und dieses Dasein als Amöbe, ich habe da oben so eine Leiste, da seht ihr, wie Amöbe, das ist so das, womit wir mal starten, die einfachste Daseinsform auch von Pepe, von Physarum polycephalum. Der kriecht also als Amöbe auf feuchten Oberflächen herum. Ein amöböider Lebensstil ist das. Hier seht ihr, was Fließen heißt. Der hat also innen, das ist alles wirklich ein flüssiges Medium, ein zäher Schleim. Wenn er den in eine Richtung drückt, dann fließt er dahin, dann sackt er also der Außenwand aus und entsprechend, genau, das wird gesteuert, wohin er sich ausdehnt, und den Rest zieht er danach. Der wird dann faltig und wird nachgeschleift. Also es ist wie so ein Wasserballon, der in eine Richtung aktiv immer sich nach vorne bewegt, und das Ganze, wo die Lösung dann rausströmt, die wird hinterher geschleift. Und wenn man den genau anguckt, dann wäre da ganz viel zu erzählen, was alles der zu bieten hat. Diese Ausstülpung nennt man dann Scheinfüßchen, also da ist ein Signal gekommen, hier gibt es was, und dann strömt da die Lösung rein, und das ist koordiniert, ja. Der zerfließt nicht in alle Richtungen gleichzeitig, sondern immer nur vektormäßig in ähnliche Richtungen, dass er also sich koordiniert bewegt. Dann braucht er hier eine Pumpe, die ständig Wasser raustransportiert, weil der innen drin natürlich sehr salzig ist, dadurch, dass er sehr viele Ionen hat, wie unsere Zellen auch. Und wenn er in Süßwasser lebt, dann würde ständig Wasser von außen eindringen und der würde platzen, so muss der ständig Wasser rauspumpen. Sieht also aus wie ein kleines Herz, wenn man Amöbe unter dem Mikroskop mal sieht, da pumpt irgendwas immer. Hat aber nichts zu tun mit der Funktion des Herzens, sondern wäre von der Funktion her eher eine Niere. Bei uns macht die Niere das, überflüssige Flüssigkeit abzuführen, bei dem ist das die kontraktile Vakuole. Dann gibt es den Zellkern, der fällt am meisten auf. Den sieht man unter dem Mikroskop immer als großen Fleck. Das ist die Steuerzentrale. Dann sieht man hier sowas wie kleine Mägen. Also die Amöbe, die frisst, indem sie ihre Nahrung einfach umfließt und einschließt in ein kleines Hautsäckchen und dann nach drinnen holt. Und dann versucht sie, die aufzulösen. Schleust da verschiedene Enzyme ein. Und man sieht, wenn man die gut füttert, dann hat die ganz viele Mägen, ganz viele so Nahrungsvakuolen. Und wenn man sie unter Diät hält und gar nichts gibt, dann ist irgendwann gar kein Magen mehr da, dann leidet sie Hunger. Also das, was bei uns ein ganzer Verdauungstrakt macht, mit dem, was dazu gehört, das macht die einfach mit diesen kleinen Bläschen. Und hier ist das nochmal etwas detaillierter, wie so ein kleines Bakterium da eingeschlossen wird, indem die einfach drum rumfließt. Also wem das hier Spanisch vorkommt, das ist Portugiesisch. Jetzt langsam anfangen, Portugiesisch zu lernen, da habe ich so ein paar Folien mir schon mal Portugiesische gemacht. Also da wird einfach was eingeschlossen und dann wird geguckt, welche Enzyme passen für diese Nahrung. Wenn was gar nicht passt, also kann ja sein, dass irgendwie was eingeschlossen hat, was nur nach Nahrung aussah, aber nur ein Steinchen ist, dann wird es so wieder ausgeschieden. Das verschmilzt also einfach mit der Außenwand wieder, das Bläschen. Das ist überhaupt kein Aufwand. Und wenn was sich besonders gut verdauen lässt, dann stellt sie direkt noch mehr von den Enzymen her, weil dann die Wahrscheinlichkeit ja nicht gering ist, dass sie noch andere findet, von der gleichen, also Teile von der gleichen Nahrungsart. Alles sehr schön gesteuert. So, jetzt kommen wir mal zum nächsten Plan B. Katastrophenalarm. Plan B ist ja so ein Synonym für die Ausweichstrategie. Ja? Wenn Plan A nicht funktioniert, brauche ich Plan B. Wenn jetzt plötzlich das Wasser verdunstet, dann würde die Amöbe eintrocknen und kaputt gehen. Und bevor das passiert, merkt die, okay, jetzt wird es trockener und bildet dann eine Kapsel hier, eine Zyste, eine Dauerform, ganz stabil. Diese Zyste, die kann 10 Jahre im trockenen Staub liegen, da passiert gar nichts mit. Da sind alle Lebensfunktionen eingeschränkt, aber sie lebt. Wenn du Wasser drauf gibst, dauert es eine halbe Stunde, dann quillt die auf, platzt auf und dann kriecht die Amöbe da raus und lebt weiter. Also das ist eine sehr coole Fähigkeit, Zysten zu bilden. die so stabil sind, dass weder Eiskälte noch Staubtrockenheit noch hohe Temperatur der was ausmachen. Ja? Die hält also so bis 80 Grad aus und bis minus 80 Grad. Alles dazwischen ist möglich und kann jahrelang dabei überdauern. Wenn man jetzt so nicht einen Objektträger hat, der flach ist, sondern so ein Glas Wasser und setzt da eine Amöbe rein, dann fängt die erst am Grund an rumzulaufen und dann irgendwann merkt die, hier ist ganz viel Flüssigkeit. Dann gibt es noch so einen Plan C, das ist ein Aktionsprogramm für Auswanderer und Entdecker. Also die baut dann an einem Ende eine kleine Geißel, einen kleinen Motor, wirklich einen Außenborder, also eine Geißel, die rotiert, mit der sie dann schwimmen kann. Das kann die also innerhalb weniger Minuten umbauen. Da muss man sich mal vorstellen, die ist ein homogener Schleimklecks, ja. Da muss jetzt festgelegt werden, wo ist vorne, wo ist hinten, denn die Geißel, die kann nur an einem Ende sein, sonst macht das keinen Sinn. Vorne müssen die Steuerorgane sein, also die ganzen Chemorezeptoren, die sonst auf der ganzen Oberfläche verteilt sind, die wandern alle auf die eine Ecke, bilden dann da Nase und Augen und Geschmacksorgane und so weiter. Also alles, was sie wahrnehmen kann, nimmt sie vorne wahr und hinten wird dann dieser Motor gebaut. Der wächst da einfach raus, ja. Wenn man sich anguckt, was das auf molekularer Ebene für eine Wahnsinnsleistung ist und für ein Programm, was nur in bestimmten Fällen abgerufen wird, ist das schon ziemlich cool. Und das Ganze ist reversibel. Wenn man jetzt ein Glas hat, wo auch nichts zu finden ist, dann schwimmt die da einen Moment rum und merkt hier, das bringt gar nichts. Und dann landet die und baut das wieder ab und lebt als Amöbe wieder weiter. Also die kann hin und her switchen in diesen beiden Modi. Als Schwarmzelle nennt man das, mit Motor, und als Amöbe ganz normal ohne Motor. Plan D, Dancing Crowd nennt sich das im Englischen, das ist was total Spektakuläres. Da arbeitet ein ganzer Haufen von denen so zusammen. Das gibt es also schon mal, ja, das ist irgendwie ein Hotspot, wo ganz viel Nahrung ist. Dann kommt die Amöbe dahin, teilt sich und teilt sich und teilt sich. Die können sich also einfach teilen, dann hast du zwei. Und wenn viel Nahrung da ist, teilen die sich alle paar Stunden. Und da hat man einen riesen Haufen von Amöben und auf einmal wird die Nahrung knapp. Und dann merken die, jetzt funktioniert das nicht mehr, die Nahrung geht zu Ende. Und dann organisieren die sich als ganzer Haufen einzelner Amöben, die jede für sich eigentlich autonom sind und arbeiten koordiniert. Bilden dann sowas wie so einen kleinen Wurm, der rumkriecht, sich irgendwann so zusammenballt, diese ganzen Stadien durchläuft und am Ende hat man dann was mit einem langen Stiel. Wer in dem Stiel sitzt, der hat Pech gehabt, der trocknet ein und ist tatsächlich dann tot. Aber alle, die in dem Köpfchen sitzen, die bilden Sporen, die ganz leicht sind, sodass jetzt, wenn das wirklich ganz austrocknet, ein Windstoß reicht, dass das aufplatzt und die Sporen dann weit verteilt werden und die haben alle dann wieder die Möglichkeit, wenn es wieder feucht wird, da kommen dann neue Amöben raus. Also ein paar müssen sich opfern, damit der Großteil dieser Kolonie dann überleben kann und sich weiter verteilen kann. Dann geht es jetzt mal weiter hier mit Plan E, Eheschließung. Jetzt wird es nämlich langsam spannend. Wenn also zwei Amöben sich begegnen, die nicht sich irgendwann durch Teilung voneinander gebildet haben, das merken die, ob es die eigene Tochteramöbe ist, die genetisch identisch ist, oder ob es jemand ist von woanders. Und das ist interessant, ein Partner von woanders, ja, der ein eigenes Genom hat, ganz andere Sachen erlebt hat, eigene Informationen mitbringt und dann wird sofort miteinander verschmolzen. Dann werden also aus zwei Amöben eine Amöbe. Also die kann sich nicht nur teilen, dass sie einfach sich einschnürt und aus einer zwei werden, sondern wenn sie einen findet mit einem anderen Chromosomensatz, dann fließt sie mit dem einfach zusammen. Das ist ja, wenn du so eine Schleimhaut hast, ganz einfach. Ja, die legst du einfach zusammen und dann, zack, gibt es eine, aber dann mit einem doppelten Chromosomensatz. Also da sind dann zwei komplette Chromosomensätze und das ist dann sowas wie Erwachsenwerden. Ja? Da merkt die Amöbe auf einmal, boah, jetzt haben wir richtig Zusatzinformationen gewonnen. Jetzt bleiben wir nicht Amöbe, jetzt machen wir was Größeres. Und dann wächst tatsächlich diese Amöbe so, dass sie immer größer wird und immer mehr Zellkerne bekommt, aber sich nicht in einzelne Zellen aufteilt. Das Ganze wird also riesig groß, sodass man es irgendwann mit bloßem Auge sehen kann, erst als kleine Schleimscheibe und dann hinterher so wie hier. Sieht aus wie so ein Pilz, ist aber kein Pilz, ist eine Zelle, ein Plasmodium nennt man das. Und Plasmodien passen in keine biologische Definition, darum kann man sagen, das ist weder Tier noch Pflanze noch Pilz. Die gehen also aus einem Einzeller hervor, werden aber richtig riesig groß und haben viele Zellkerne, aber keine Zellwände. Und man kann so ein Plasmodium einfach auseinanderpflücken, dann hast du zwei, die leben aber dann ganz neu weiter und wenn die sich wieder begegnen, fließen die auch wieder zusammen. Also ganz verrückt, ja. Ein Lebewesen, was eine Identität hat, genetisch identisch eben, und trotzdem ja, sich nicht gegenseitig braucht. Also die das erforscht haben, die erste Gruppe 1987, der Chef, der hieß Karl-Ernst Wohlfahrt-Bottermann, und sein Team hat zu seinem Abschied dann eine Riesenzelle gezüchtet von irgendwie 5,5 Quadratmetern in Form eines W, wie Wohlfahrt, ja, für ihren Chef. Das ist nach Guinness Buch der Rekorde die größte Zelle der Welt. Das kann man natürlich im Labor machen, da muss man sehr sorgsam die füttern an allen Ecken gleichmäßig, dass die in diese Form reinwächst. Aber müsst ihr euch vorstellen, so ein W von 5,5 Quadratmeter Größe, und das Ganze ist eine Zelle, ja? Ein gelber Schleimglubsch, eben PP, Fusarium polycephalum, die größte Zelle der Welt. Also kann man darüber diskutieren, was jetzt Masse angeht, wäre ein Straußenei mit 2 Kilo immer noch die größte Zelle, aber was jetzt Fläche angeht, hat der denn gekocht? Daher schon was Besonderes. Ja, wenn er dem draußen begegnet, dann sieht das so aus. Plan G wie Gitterschleimpilz, das ist eine normale Vorkommensweise. Wobei, wie gesagt, der Name Schleimpilz, es ist kein Pilz. Aber als man die benannt hat, da wusste man noch nichts damit anzufangen. Was da so Besonderes dran ist, das hat man erst viel später entdeckt. Der überzieht also ganze Baumstämme und futtert die auf. Hier, Drachendreck ist ein volkstümlicher Name dafür. Hier ist mal so eine Aufnahme, wie der über so einen Pilz herfällt, also einen richtigen Pilz. Der überzieht den, bringt den zu Fall und löst den komplett auf. Und diese ganze Sache, wenn man die so also in Zeitraffer beobachtet, ja, das passiert alles so langsam, dass man es irgendwie nicht richtig mitbekommt. Aber wenn man dann Zeitrafferaufnahmen sieht, dann kommt er einem vor wie so ein Jäger, der da durchschleicht und überall guckt, immer so Ausläufer bildet, und dann sieht er, ah, da ist was zu holen. Also ein Ausläufer stößt auf den Pilz und dann sagt er irgendwie dem ganzen Rest Bescheid, jetzt auf ihn, und dann kommen die von allen Seiten, und das ist so koordiniert. Ja. Da denkst du, das ist ein hocheffektiver, effizienter Jäger, ja, dieser Pilz. Aber im Prinzip, wenn du dann ins Detail guckst, siehst du, das sind alles völlig identische Zellen, nicht mal einzelne Zellen, sondern ein großer Schleimglubsch mit ganz vielen Zellkernen. Wo ist denn da ein Zentrum? Wo werden denn hier Entscheidungen getroffen? Wo wird denn das koordiniert? Ja? Und das kannst du nicht festmachen in dem Ding. Es gibt keine Datenleitungen, keine Nerven, keine Signalbahnen, es gibt überhaupt nichts, keine Adern oder so. Alles, was der irgendwo aufnimmt, das verteilt er gleichmäßig an alle weiter. Ja? Das ist alles ein Hin- und Hergefließe in dem Ding. Und einfach nur faszinierend. Und wenn er da jetzt ein Stück rausreißt, da passiert nichts. Die Wand schließt sich sofort wieder, den vermisst keiner, ja. Der kann sogar aktiv Kundschafter abschnüren, also kleine Stücke absondern, die dann eine Weile weiterkriechen und dann zurückkommen und dann Informationen übermitteln an den ganzen Rest, ja. Das ist total verrückt. Und das soll das primitivste Leben sein auf der Stufe, ja. Weil eben rein von der Einordnung her würde man sagen, diese Protisten, das ist das Einfachste an Lebensform, was wir so kennen im Tierreich. Plan I ideal gelaufen, wenn er also richtig gut Nahrung gefunden hat, dann kommt er irgendwann auf die Idee, was für seine Verbreitung zu tun, und dann bildet er solche Sporenkapseln hier, die Hütchen davon, die trocknen dann so ein, dass es hier diese Zysten bildet, Dauersporen, und die warten dann auch nur auf einen günstigen Wind, und so kann er sich dann weit verbreiten. Also wenn der richtig gut im Futter steht, dann macht er diese Sache. Und dabei gibt es eine Reduktionsteilung. Also wer so ein bisschen Genetik hat, der kennt das ja. Diploider Chromosomensatz heißt, jede Zelle in dem großen Gitterschleimpilz, die hatte 2 Chromosomensätze. Und was der hier macht, ist dann aus beiden wieder einen einfachen zu machen. Und wenn so eine Spore irgendwo landet, kriecht daraus die Amöbe und es geht von vorne los. Sind wir also wieder bei Plan A, haben wir eine kleine Amöbe, die irgendwo ist. Und die könnte genauso wieder in die große, weite Welt starten irgendwann und zum Gitterschleimpilz werden, wenn alles passt. Und wenn nicht, dann bleibt ihr Leben lang Amöbe. Das ist überhaupt nicht tragisch. Ja? Die teilt sich weiter. Wenn also die nie einer anderen Amöbe begegnet, dann wird es nie einen Gitterschleimpilz geben. Dann wirst du immer nur denken, das ist irgendeine Amöbe. Und dann auf einmal kommst du drauf, boah, was denn jetzt passiert? Da entsteht da ein Pilz. Und so hat man das entdeckt, ja? Dass man im Labor gesehen hat, wo kommt denn der Pilz jetzt her? Haben wir hier eine Kontamination? Und dann hat man gemerkt, das passiert immer, wenn 2 unterschiedliche Amöben sich begegnen, dann gibt es irgendwann einen Gitterschleimpilz und sonst einfach nicht. Und ja, die ist hier nochmal im Kurzdurchlauf, ja. Wir haben am Anfang die Amöbe gehabt, die kann sich jederzeit, wenn sie gut zu fressen hat, teilen, zu 2 Amöben werden. Wenn sie auf eine andere Amöbe trifft, die nicht von ihr abgesprossen ist, gibt es diese Eheschließung. Wenn es zwischendurch die Möglichkeit gibt zu schwimmen, dann wird sie zur Schwarmzelle, die kann sich auch teilen. Also total variabel, ja, was die alles machen können. Und wenn es dann gefunkt hat, wenn also eine Vereinigung stattgefunden hat, dann ist das Diploid und wenn die sich teilen, dann bilden sie das Plasmodium, diese Riesenzelle mit ganz vielen Zellkernen. Und die wird so riesig, dass sie ganze Baumstümpfe überziehen kann und die größte Zelle der Welt sogar werden kann. Und dann am Ende Sporen bildet, die sich weiter verbreiten, wo das dann so wieder von vorne losgeht. Und dazwischen gibt es diese ganzen Exit-Strategien. Also jederzeit kann jeder dieser Stadien zu einer Zyste werden, wenn es eintrocknet oder irgendwas fehlt. Und jederzeit kann auch dieser riesige Gitterschleimpilz zu einem Sklerotium werden. Das heißt, der wird dann klein und braun und trocken. Und so habe ich den auch gekauft. Du kriegst da so ein Stück gelbes Gebrösel. Wirklich staubtrocken, das kannst du so auseinanderkrümmeln und dann gibst du Wasser drauf und dann hast du den Pilz. Und ja. So, jetzt muss ich noch kurz zu den Experimenten, wo man gesehen hat, was der alles drauf hat. Und die sind ziemlich neu, viele von den Sachen. Das ist hier eine Französin, die hat sich völlig verliebt in Physarum polycephalum, macht seit Jahren da Experimente mit. Und die hat hier solche Sachen gemacht, wo die getestet hat, welches Futter der bevorzugt. Und man hat herausgefunden, das Verhältnis Protein zu Kohlenhydrat, also Eiweiße, Zucker, von 2 zu 1, das ist optimal. Und egal, was du dem anbietest, ob das Fleischstückchen sind oder Butterstückchen oder Hundefutter oder aus der ganzen französischen Küche, kannst du irgendwas da hinlegen, der wird immer sofort das bevorzugen, was am nächsten dran ist, an 2 zu 1, eben etwas mehr, doppelt so viel Eiweiß wie Zucker. Und das schnüffelt er sofort. Du setzt den also in die Mitte und der schnüffelt kurz einmal im Kreis rum und dann fängt er an und schießt sofort auf das zu, wo dieses Verhältnis da ist. Also ein sehr wählerischer Feinschmecker. Und das ist jetzt richtig krass. Das ist hier ein Intelligenztest, wie er zum Beispiel auch aus der Verhaltensforschung bei Säugetieren bekannt ist. Hier ist eine Barriere, die ist semipermeabel, das heißt Geruchstoffe können da durchdringen. Der Pilz, der sieht auf der anderen Ecke, da gibt es was Leckeres zu futtern, aber ich komme nicht ran. Ich kann da eben nicht durchfließen, es ist eine Barriere für mich. Aber ich rieche, da ist was. Und das ist für Sarum überhaupt kein Problem. Der kriecht zurück und kriecht außenrum. Der guckt also, wo ist die Barriere zu Ende und holt sich das Futter. Ein Hund schafft das meistens nicht zu lösen. Wenn du also eine Gitterbox hast, wo der Hund sieht, da ist ein Stück Fleisch, der kratzt am Gitter und kläfft und ist frustriert, aber kommt nicht drauf, wenn die Box offen ist, ein Stück zurückzulaufen und dann die meisten Hunde. Es gibt da zum Glück auch Unterschiede. Aber ein Hund ist ein hochintelligentes Säugetier im Vergleich, wenn man eben diese neuronale Leistung sieht, zu so einem Einzeller und der scheitert an dieser Aufgabe und der Pilz, der kriegt das hin. Wenn man jetzt Intelligenzteste macht, dann ist gerade solche Lösungsansätze, da muss man den als intelligent bewerten, obwohl klar ist, dass da jetzt im Sinne von neuronalen Netz nichts laufen kann, weil sowas hat er nicht. Ja? Da gibt es keine Datenverarbeitung auf dem Niveau. Ein anderer Test, da hat man ja in einer Schale den Pilz in der Mitte und dann streut man drumherum einen Ring aus Kochsalz, also ganz normal Natriumchlorid. Das ist, mag der gar nicht, weil ihm das die Feuchtigkeit entzieht. Also der würde austrocknen, wenn er länger Kontakt zu Salz hätte. Darum, ja, der fährt dann seine Füßchen aus und sieht Salz, 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 überall Salz, okay. Dann zieht er sich erstmal zurück, so als ob er eine Denkpause macht. Und man weiß bis heute nicht, was da passiert, aber irgendwann fasst er sich ein Herz und fließt an einer Stelle ganz schmal mit Höchstgeschwindigkeit darüber. Und das ist einfach nur verrückt, ja. Wie schafft so ein Pilz oder wie ist das programmiert, dass der ein Verständnis davon hat oder wie man das auch deuten muss, dass es nur eine Lösung gibt, wenn ringsumher Salz ist, ja, eingeschlossen, dass man an einer Stelle dann drüber muss. Und wer fällt die Entscheidung, ja, wenn es kein Zentrum gibt? Wie passiert sowas? Das ist total spannend. Da ist man noch ganz am Anfang, so zu verstehen, wie kann eine einzelne Zelle solche Prozesse bewerkstelligen? Wie hat der Schöpfer das da hineingelegt? Das, ja, spielt eben rein in unsere Fragen nach, was ist Leben, was ist Intelligenz, was hat Gott selbst in die einfachsten Organismen so hineinprogrammiert? Und da tut sich immer wieder eine neue Welt auf, je mehr man untersucht. Was alles toppt, sind die Labyrinthversuche. Hier seht ihr übrigens Haferflocken, das ist seine Lieblingsspeise. Ich fütter den zu Hause mit Haferflocken. Da ist alles drin, was er braucht. Der braucht also sein Leben lang nichts anderes als Haferflocken. Da kann er sich komplett mit ernähren. Und jetzt hat man hier Haferflocken 1 und 2, also zwei große Nahrungsreservoirs. Und seine Strategie ist immer, den kürzesten Weg zwischen zwei verschiedenen Nahrungsangeboten zu machen.
Alles andere ist Verschwendung. Also in diesem Labyrinth gibt es nichts zu holen. Er hat das ganz gefüllt auf der Suche nach Nahrung. Und jetzt hat man von außen eben diese beiden Haferflockenstapel dahin gebaut. Und jetzt dauert es nicht lange, dass der das Labyrinth löst und die perfekte Verbindung zwischen den beiden Stapeln macht. Ja? Alles andere wird geräumt. Und egal wie komplex das Labyrinth ist, der braucht relativ kurze Zeit nur, um das zu lösen. Jetzt sagt man natürlich, gut, das ist ein völlig normaler Vorgang, der zieht sich halt da zurück, wo es nichts gibt. Aber wenn man das jetzt eben vergleichen würde mit dem, wie eine Ratte das löst, im Verhältnis zur Ausbreitungsgeschwindigkeit, der kriecht ja nur mit wenigen Millimetern pro Stunde, dann ist der damit schneller als eine Ratte fertig und hat das Labyrinth gelöst. Und jetzt kann man natürlich sagen, das gilt nicht, ja, der arbeitet ja ganz anders. Aber eine Ratte macht im Prinzip auch nur durch Versuch und Irrtum und merkt sich halt den Weg. Und beim zweiten Mal läuft es direkt. Nicht viel anders. Und der Pilz würde sie in diesem Test, wenn man das berücksichtigt, diese Geschwindigkeit schlagen. Ja, ja, dann gibt es hier dieses ähnliche Problem, Traveling Salesman Problem, also verschiedene Punkte ideal zu verbinden. Ja, so ein Handlungsreisender, der mehrere Städte abklappern muss und dann guckt, wie kann ich das optimal machen, ohne zusätzliche Kilometer zu fahren. Das ist mathematisch sehr komplex. Es gibt Sachen wie Seifenblasen, die lösen das durch ihre physikalischen Eigenschaften, ja, dass sie immer die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten bilden. Man kann also die Karte mit den Städten kann man auf einem Holzbrettchen als Nägel machen und dann in Seifenlösung tunken. Und wenn man das rauszieht, dann hat die Seifenblase die ideale Verbindung. Da ist klar, das hat nichts mit Intelligenz zu tun, aber wie der Pilz das macht, das ist noch viel ausgefeilter. Hier habt ihr das U-Bahn-Netz von Tokio. Also diese weißen Punkte da oben, das sind Stationen. Drumherum ist das Meer, ja. Das sind die Grenzen von dem japanischen Festland. Und da hat man geguckt, wie würde Pepe Tokio vernetzen. Und hat das dann verglichen damit, wie das wirklich aussieht. Da unten ist das tatsächlich existierende U-Bahn-Netz in Tokio. Und da oben ist die Lösung von Pepe. Und das hat man vielfach gemacht. Und immer war tatsächlich die Lösung, die der Pilz da gefunden hat, besser optimiert als die ingenieursmäßige, verkehrsplanerische, die es tatsächlich gibt. Und das setzt man heute tatsächlich ein in Planungen. Hier ist das Ganze so simuliert, wie ein Computernetzwerk das macht. Nach 1000 Rechenschritten hat es das gefunden und nach 3000 das und nach 30.000 das und so weiter. Man versucht also das, wie man sieht, wie der Pilz sich daran tastet, zu übertragen auf Rechenalgorithmen, dass ein Computer das Gleiche kann. Und das hat man nicht nur für Tokio gemacht, hier ist das britische Autobahnnetz. Da hat man auch gesehen, das wird der Pilz besser optimieren. Er hat also besonders solche Bypass-Lösungen, ja, dass wenn Strecken besonders stark belastet sind, dass der merkt, es ist viel besser, zwei kleine Ausweichstrecken zu machen als eine Hauptachse, weil sich da mehr durchtransportieren lässt. Und dann eben, man kann mit den Haferflockenstapeln, je größer die sind, desto mehr Traffic entspricht das. Also London wäre jetzt ein dicker Stapel und Birmingham wäre ein dicker Stapel und die kleinen Städte wären kleine Stapel. Und der Pilz baut die Verbindung wirklich entsprechend der Größe dieser Reservoirs, ja, also optimiert danach. Und ja, ich kann jetzt noch viel darüber erzählen. Man kann das Ganze toppen, indem man eine Lichtkarte unterlegt, wird jetzt immer so gemacht. Also er darf ja nicht aufs Meer rauswachsen, ja. Das heißt, da wo Meer ist, da wird Licht gemacht, da geht er dann nicht drauf. Und man kann das dann eben so dimmen, dass je schwerer ein Punkt zu passieren ist, wenn da Gebirge oder Sumpf ist oder sonst was, dann macht man den eben etwas heller und die Sachen, die am besten zu passieren sind, etwas dunkler. Und so kann man das fein steuern und noch andere Faktoren einbringen, dass man echt den Pilz wie einen Rechner benutzt. Ja? Hier, das haben die Spanier gemacht, das haben die Franzosen gemacht und jeder findet raus, das, was der Pilz da baut, das entspricht unserem tatsächlichen Netz und ist sogar noch ein bisschen cleverer. Und dann gibt es Sachen, wo man noch überhaupt keine Lösung für hat, das Zeitempfinden zum Beispiel. Also man kann, wenn man so einen Pilz hat und den füttert, und in einer Stunde nochmal füttert und in einer Stunde nochmal füttert, immer an die gleiche Stelle, dann weiß der beim dritten Mal schon, in einer Stunde gibt es da wieder Futter und breitet sich dahin aus und wartet darauf. Und wenn man dann so Sachen macht, dass man jede dritte Stunde kein Futter gibt, dann weiß der selbst das nach dem dritten Zyklus. Ja? Dann kommt der nach 3 Stunden nächste Mal nicht, weil der weiß, das ist jetzt da, wo es kein Futter gibt. Und das ist total verrückt. Man hat also keine Ahnung, wo in diesem Organismus, weil man kennt jetzt einige Proteine, die sowas können, ja, haben wir auch, so zirkadiane Zyklen, die zerfallen also in 24 Stunden und da hast du so einen schwankenden Level und der gibt deinem Körper vor, was der normale Tagesrhythmus ist. Und das gibt es bei allen möglichen Pflanzen und Tieren. Aber wie das so exakt sein kann, dass der weiß, wann 60 Minuten um sind und vor allen Dingen, wo der diese Information speichert und wie der die an alle weitergibt. Du kannst ihn also teilen und beide Teile wissen das und haben diese Information und irgendwie hat das jeder gehört in dem ganzen Organismus, ja? Dass es nach 3 Stunden dann kein Futter gibt und dass man sich das merken soll und dann gar nicht kommen braucht. Und das ist einfach total verrückt. Und das ist so cool, diese Reaktion auf Umweltreize, dass man den sogar nimmt, um Roboter zu steuern. Der wächst also auf einer Platine, bekommt da Haferflocken, mehr braucht er ja nicht. Da kann er wachsen und dann gibt man ihm die Umweltreize, also wie so ein Roboter navigieren soll, vor und der reagiert da optimal drauf. Hier ist das nochmal zu sehen. Der wächst also auf diesem Chip hier zwischen den Elektroden und obwohl der sehr langsam kriecht, reagiert der blitzschnell, was so die molekulare Antwort angeht, ja. Wenn ich also auf die eine Seite irgendwie mit einem Salzkristall berühre, dann weiß sofort, egal wie lang der ist, durch Diffusion die andere Seite, dass da Salz ist und zieht sich davon zurück, komplett. Ja. Das funktioniert sehr schnell und schneller, als eben bei so komplexen Sachen ein Mikroprozessor das kann. Darum setzt man die ein und diese Zukunftsideen sind, dass man den sogar in der Weltraum-Sache einsetzen möchte, also um da Steuerung zu übernehmen, weil der tatsächlich vieles kann, was elektronische Systeme nicht können. Der kann sich selbst reparieren und rekonfigurieren und so. Wenn man das also ein bisschen in den Griff bekäme, dass man wüsste, wie man den steuern kann, dass der selber sich rebootet oder Informationen dazu gewinnt oder so, dann wäre das vielleicht möglich, dass wir den Pepe irgendwann mal als Pilot von einer Raumsonde erleben oder so, wo er dann Aufgaben löst, die einfach nur durch den richtigen Input und richtige Abgreifen des Outputs dann gelöst werden. Also nur ein Schleimtropfen. Wie primitiv sind Amöben? Das war jetzt hier Physarum polycephalum. Und es gibt nur mal so eine kleine Idee, wenn wir jetzt von Leben sprechen und denken dabei immer an uns, menschliches Leben, Leben in seiner höchsten Form. Das Leben schon auf dem allersimpelsten Level. Und man hat immer gedacht, so Amöben sind die besten Vergleichsobjekte, wenn man sowas wie Protobionten suchen, also Vorlebensformen, Leben, also Dinger, die noch nicht ganz gelebt haben, aber wo dann das Leben irgendwann begonnen hat. Ja? Und da sieht man, das eignet sich überhaupt nicht, denn schon so eine Amöbe ist so komplex, dass wir heute noch überhaupt nicht alles aufgeschlüsselt haben, was da an Informationsprozessen abläuft. Und das hat Gott alles in so eine Amöbe hineingelegt. Er ist also als Schöpfer so unendlich viel größer. Und das ist den Sachen erst anzusehen, wenn man sie ganz detailliert mit ausgeklügelten Experimenten untersucht. Ja, das hätte vorher überhaupt keiner geahnt. Wenn du die jetzt immer nur unter dem Mikroskop siehst, dann denkst du, der hat nichts zu erzählen. Ja, dieser wabbernde Schleim, der kriecht halt darüber und teilt sich und das ist alles. Und dann auf einmal entdeckst du, Moment, was ist denn da? Jetzt macht der einen Pilz und jetzt baut der hier irgendwas und macht so einen Sporenständer und dann sieht man, dass der eine ganz variable Biografie hat, die alles aber in diesem einen Genom drin liegt. Diese ganzen Informationen, wie baue ich einen Motor, wie baue ich Sporen, wie löse ich ein Labyrinth, das ist alles in diesem kleinen Genom von Pepe drin. Ja, so sieht er aus, mein Pepe. Der wächst also auf einer Schale mit Agar, also einfach so eine Gelatine. Die enthält keine Nahrung. Aber die Haferflocken da, die so gelb überzogen sind, die verspeist er. Also völlig unspektakulär. Würdest du denken, das ist irgendein Schimmel, den er da ist. Aber in dem Fall ein wirklich hochintelligenter Mitbewohner. Okay, das war so eine kleine Einführungseinheit. Wirklich jetzt nur ein Organismus, mal im Detail betrachtet, um einen kleinen Eindruck davon zu bekommen, was auch heute noch innerhalb der letzten 10 Jahre jetzt in dem Fall an ganz neuen Sachen auftaucht, auf dem alleruntersten Level, ja, auf dem Level einer einzelnen Zelle. Wir sprechen die ganze Zeit über eine Zelle, auch wenn die einen Baumstamm einhüllt, es ist eine Zelle, eine genetische Information, keine Spezialisierung, sind aber alle gleichwertig. Okay, Teil 1.